Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten aus der Industrie. Mein Name ist Anja Ringel. Ich bin Chefin vom Dienst beim Fachmedium Produktion. Ich berichte im Podcast und für Produktion über alles, was die Industrie bewegt. Von Zukunftstechnologien und Transformation auf allen Ebenen hin zu aktuellen Entwicklungen. In der heutigen Folge spreche ich mit Nils Terstegen. Er ist Marketingmanager bei Farnuc Deutschland. Farnuc gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen CNC-Steuerungen, Industrieroboter und Automatisierungslösungen. Hallo Nils, herzlich willkommen bei Industry Insights.
Hallo Anja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir wollen heute über zwei sehr spannende Themen sprechen, und zwar einmal über Automatisierung und Digitalisierung als Treiber moderner Produktion und zweitens das Thema Robotik zwischen Werkzeugmaschine und neuen Einsatzfeldern. Und ich freue mich, mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Nils diese Themen etwas genauer zu beleuchten. Zum Einstieg habe ich jetzt aber erstmal noch eine persönlichere Frage. Du hast im Vorgespräch gesagt, Robotik ist einer der spannendsten Bereiche innerhalb der Automatisierung. Was macht dieses Feld denn für dich persönlich so faszinierend?
Naja, ich glaube, das wirklich Spannende ist, dass man den Roboter eigentlich überall einsetzen kann. Also wir haben von Roboter in Küchen, die irgendwie dem Koch helfen. Wir haben Roboter, die Champagnerflaschen in Frankreich drehen. Aber natürlich sehen wir den Roboter auch in der klassischen Industrie an überall den Punkten eingesetzt, wo es irgendwie wirklich zur Sache geht. Den Roboter gibt es von ganz kleinen, irgendwie den, der wirklich kleinen Unternehmen helfen kann, bis zu ganz groß mit irgendwie 2,5 Tonnen Traglast, der dann am Ende das ganze Auto von der Linie auf den Zug heben kann. Und somit ist der Robotik eigentlich eines der wenigen Industriegüter, wo wir wirklich so ein bisschen so ein Stück weit einen Einblick in fast jede Branche kriegen, wo am Ende irgendwas physisch produziert oder bewegt wird. Und das macht das Feld natürlich total spannend, weil dadurch der Arbeitsalltag auch total abwechslungsreich wird, weil wir heute über Rollrasen reden, der aufgenommen wird von einem Roboter hinter einem Traktor und morgen bei einem Automobilhersteller in der Fertigung sein können und es trotzdem Roboter ist, aber natürlich in einem vollkommen anderen Kontext.
Mhm. Das sind natürlich alles schon spannende Punkte, darüber sprechen wir später auch nochmal genauer. Jetzt kommt erstmal unsere Schnellfragerunde, die es ja in jeder Podcast-Folge gibt, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen können. Ja. Und du musst dich einfach für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Genau.
Alles klar.
Dann fangen wir mal an mit dem Sitz von Farnuc, der ist nämlich in Baden-Württemberg. Deshalb die Frage, Spätzle oder Maultaschen?
Maultaschen.
Meerblick oder Bergpanorama?
Mittlerweile Bergpanorama. Ich bin eigentlich Norddeutscher, fällt mir schwer zu sagen, aber ja, es ist ein Bergpanorama mittlerweile, würde ich sagen.
Nach der Arbeit Buch lesen oder Serie schauen?
Serie schauen.
Und eine Frage, die ich jedem Gast stelle, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Ich glaube, jetzt mit Kind hat sich das schon geändert zu mehr Freizeit. Vor 5 Jahren wäre die Frage anders beantwortet worden, glaube ich.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
Im Unternehmen duzen oder siezen?
Duzen.
Messehalle oder Kundenbesuch?
Messehalle.
Und Produktneuheit oder bewährter Klassiker?
Produktneuheit.
Sehr gut, das war es auch schon. Vielen Dank schon mal. Dann lass uns jetzt mal zu unserem ersten Thema Automatisierung und Digitalisierung kommen. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, da steht, automatisieren Sie jetzt für mehr Effizienz und Zukunftssicherheit. Das zeigt ja auch schon, welchen Stellenwert das Thema aus eurer Sicht hat. Wo stehen denn die deutschen Fertigungsunternehmen eurer Einschätzung nach aktuell bei der Automatisierung?
Ja, vielleicht mal die gute Nachricht voraus. Wir sind gerade im europäischen Vergleich in Deutschland eigentlich sehr gut aufgestellt, was die Roboterdichte angeht. Es gibt ja auch mal diesen Index Roboter pro Mitarbeiter sozusagen. Und da stehen wir in den Statistiken ganz, ganz gut da. Was aber ein bisschen schade ist und was das Bild wirklich verfälscht, ist, dass im Grunde wirklich gut automatisiert sind in Summe eigentlich die großen Unternehmen. Das heißt, die Automobilhersteller, die großen Tier-One-Hersteller und die großen Mittelständler, die sind wirklich sehr weit fortgeschritten in der Automatisierung, was sie auch müssen, um in der globalisierten Welt mithalten zu können. Wo wirklich Aufholbedarf besteht, ist bei kleinen Unternehmen. Und da ist auch eigentlich das, wo wir noch so die größtes Potenzial sehen, auch für Deutschland wieder am Weltmarkt mitzuspielen, ist, dass jetzt eben auch die kleinen Unternehmen so langsam diesen Automatisierungsball aufnehmen.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, denn eine der Vorurteile, die man ja immer hört, ist, Automatisierung lohnt sich erst bei großen Stückzahlen, ist, wie du sagst, nur für die Großen relevant. Jetzt darfst du mal Werbung machen. Warum ist dieses Bild denn inzwischen überholt?
Ja, also ich glaube, man muss das an zwei Teile auftrennen. Die eine Sache ist der Anspruch. Wenn ich den Anspruch habe, meine gesamte Fabrik von vorne bis hinten vollständig durchzuautomatisieren, ist das was für ein kleines Unternehmen sicherlich vom Investitionsvolumen nicht so einfach tragbar ist. Man hat aber immer die Möglichkeit, und das ist eigentlich auch der ganz große Hebel, bei den Arbeitsschritten anzufangen, die eben auch am meisten Probleme irgendwie bringen, sei es durch schwere körperliche Arbeit, sei es durch hohe Repetitivität, sei es aber auch durch besondere Genauigkeitsansprüche oder sonstige Geschichten. Da ist eigentlich das, wo man ansetzen kann. Zum Zweiten aber muss man eben auch ganz klar sagen, und da sehen wir nochmal einen wirklich großen Sprung in den letzten 5 Jahren, ist, dass die Roboter einfach zugänglicher werden. Wir haben mittlerweile eine Roboterprogrammierung, die vollkommen Tablet-basiert per Drag-and-Drop machbar ist. Die Kameraerkennung und die Software dahinter sind mittlerweile so gut, dass der Roboter so ein Stück weit selbstständig erkennen kann, was liegt da vor ihm, wie kann ich das greifen. Und von daher brauche ich in meinem Unternehmen nicht mehr den voll ausgebildeten Robotikingenieur, um den Roboter überhaupt ans Laufen zu kriegen und bei jeder Anpassung von einem Produkt den wieder irgendwie neu teuer bezahlen zu müssen, sondern gleich kleinere Anpassungen sind relativ leicht umzusetzen. Und wir haben dadurch einfach die Möglichkeit, ein Stück weit auch, dass jemand, der, ich sag mal, technisch begeistert ist, wir die Möglichkeit versetzen können, einen Roboter zu bedienen. Natürlich gibt es auch immer noch Applikationen mit sehr vielen Schnittstellen, mit sehr viel Kommunikation, die dann auch hochkomplex werden, wo man das irgendwie nicht selber schaffen kann. Aber häufig ist der größte Effizienzsprung in den Sachen, wo Teile von A nach B belegt werden müssen, wo Teile eingebracht werden müssen, wo Teile hinzugefügt werden müssen, wo vielleicht aber auch die Nacht durchgearbeitet werden muss. Und das sind oft relativ einfache Applikationen, die wir hier sehen, die mittlerweile echt leicht umzusetzen sind.
Fanuc ist ja in verschiedenen Feldern aktiv. Ich habe es schon angedeutet, also sei es jetzt Roboter oder Steuerungen. Das heißt, ihr seht die Produktionsprozesse aus verschiedenen Blickwinkeln. Gibt es etwas, das bei Kunden in den vergangenen Jahren besonders aufgefallen ist, also sei es jetzt positiv oder negativ, wo man sagt, da muss man was tun oder in dem Feld gelingt Automatisierung schon besonders gut?
Ja, vielleicht also erstmal zu den positiven Sachen. Was wir sehen, ist, dass die Firmen und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter der Unternehmen sich dem Roboter öffnen. Also der Roboter war schon auch lange Jahre so ein Stück weit vielleicht auch ein Feindbild. Der kann ja Arbeitsplätze wegnehmen und solche Geschichten. Das hören wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Sondern er wird eher als Entlastung wahrgenommen. Auch durch die Möglichkeit, kollaborative Roboter einzusetzen, die also mit den Menschen zusammenarbeiten, verändert sich das. Was wir aber immer noch auch sehen, und das ist ein bisschen schade, ist, dass die Unternehmen sich sehr, sehr schwer tun, die Daten, die sie haben, auch nutzbar zu machen. Ja, einfach weil sie natürlich immer noch Restriktionen haben, und das ist auch vollkommen verständlich, die Daten sind das moderne Gold sozusagen. Also da muss man natürlich schon aufpassen, ist auch richtig. Nichtsdestotrotz kann man die Daten nur dann nutzbar machen, wenn man auch in irgendeiner Art und Weise bereit ist, diese zu verarbeiten. Und da sehen wir auf jeden Fall auch noch Möglichkeiten, das ein Stück weit zu verbessern. Auch wenn man hier eben sagen muss, dass da viele Unternehmen vor 15, 20 Jahren die ersten Pilotprojekte hatten und da einfach die Technologie auch noch nicht so weit war, große Datensätze sauber zu verarbeiten und die gewinnbringend auch umzusetzen. Das ist jetzt aber natürlich nicht zuletzt durch den Hebel KI heutzutage anders.
Wenn du jetzt sagst, die Daten müssen besser nutzbar gemacht werden, wo wäre dann der erste Punkt, wo man ansetzen muss? Also gibt's, kann man das generell sagen oder ist das unterschiedlich?
Ja, tatsächlich. Also der erste Datensatz eigentlich, den man sich immer betrachtet, ist der Datensatz, wo entstehen Stillstände in der Fabrik. Das heißt, wo steht eine Maschine, weil sie auf einen vorherigen oder nachgelagerten Prozess wartet? Und kann diese Maschine in der Stillstandsphase nicht unter Umständen was anderes machen? Oder auch kann die Maschine nicht, wenn sie warten muss, in den kommenden Zyklen zum Beispiel langsamer laufen, um Verschleiß zu reduzieren, um Strom einzusparen, um andere Einsparpotenziale zu nutzen und zeitgleich auch um zu verstehen, wo sind denn eigentlich die Bottlenecks im Unternehmen? Weil oft fällt dann eben auf, okay, man wertet jetzt die gesamten Stillstandszeiten der unterschiedlichen Anlagen aus oder auch Wartezeiten. Ne? Das sind oft dann 5 bis 10 Sekunden Wartezeit, die unterschiedliche Maschinen haben. Das läppert sich aber über einen Produktionszyklus natürlich. Und hier dann die Überlegung, zum Beispiel einen einzelnen Engpass redundant aufzubauen, also vielleicht noch eine zweite Anlage dahinzustellen, um dann einfach den Gesamtoutput zu erhöhen. Das sind häufig so die ersten Ansatzpunkte für die Quick Wins. Man kann natürlich auch nachher noch in die absoluten Details gehen und gucken, zu welcher Uhrzeit laufen besonders viele Nicht-Okay-Teile vom Band. Ja, auch solche Geschichten hatten wir schon. Kleine Anekdote, wir hatten einen Fall, wo bei einem Kunden immer um die Mittagszeit erstaunlich viele NEO-Teile vom Band gelaufen sind. Und die wurden automatisch, nachdem sie von einem Sensor verlesen wurden, eben als nicht in Ordnung ausgeschleust. Und irgendwann hat man das eben rausgefunden und geguckt, wann kam das denn? Ja, und dann wurde irgendwann klar, es war immer um 12 Uhr. Da haben nämlich an der Wand direkt hinter dieses Sensors war die Küchenzeile und dort war eine Mikrowelle verbaut. Und die Leute haben immer um 12 Uhr ihr Mittag warm gemacht. Und diese Mikrowelle hat dementsprechend den Sensor so gestört, dass der NEO-Teile gemeldet hat. Und die hatten unglaublich viel Ausschuss von Material, was gar kein Ausschuss war. Also auch durch solche Sachen, wenn man hier einfach die Daten sich mal im genauen Detail anguckt und das jetzt eben auch mal wirklich durch eine KI schickt und dort wiederkehrende Muster probiert zu erkennen, dann hat man plötzlich auch einen Hebel, wo man ansetzen kann und vielleicht auch sehen kann, hey, da kann ich was optimieren, da kann ich was verbessern, sei es in der Programmierung der Roboter, sei es in meinem Ablauf, aber vielleicht auch in der Redundanz in einzelnen Bereichen.
Du hast bei der Schnellfragerunde gerade auch die Messehalle präferiert. Das ist natürlich jetzt perfekt, denn die AMB steht für euch vor der Tür. Und da werden Digitalisierung und Automatisierung auch ein wichtiges Thema sein. Welche Trends erwartest du denn dort in diesem Jahr besonders? Und welche Innovationen gibt es von Fanuc zu sehen?
Genau, also vielleicht erstmal zu den Trends, die zu erwarten sind. Also auch wenn das Thema ja am Ende KI gerade so in aller Munde ist, ist meine Erwartungshaltung, dass wir das jetzt im klassischen Werkzeugmaschinenmarkt irgendwie super dominant sehen, noch nicht da, weil ich glaube einfach, dass die Branche da ein Stück weit anders tickt. Was wir aber sehen ist, und das sieht man eigentlich, wenn man die AMB besucht, schon länger, ist, die Roboterdichte wächst enorm. Das heißt, wir haben jedes Jahr eigentlich zweistellige prozentuale Zuwächse an Robotern, die wir auf der Messe sehen. Und es gibt, glaube ich, keinen größeren Maschinenbauhersteller mehr, der nicht auch seine eigene Automations- und Robotiklösung hat. Fast alle, Gott sei Dank, mit Fanuc-Robotern. Deswegen freut uns das besonders. Nichtsdestotrotz ist das eben ein Trend, dass, was wir sehen, ist, die jetzigen Effizienzschübe in Fertigung und Produktion kommen in den großen Prozentzahlen nicht mehr aus den Prozessen innerhalb der Maschine. Auch da wird man ein bisschen besser. Auch da holt man nochmal 0,5-1% Effizienz raus. Auch da werden die Oberflächen noch ein bisschen besser. Gar keine Frage. Aber die großen Sprünge in Sachen Effizienz und Produktionsdurchsatz holt man im Moment rechts und links der Maschine raus. Das heißt, der Roboter, der B- und Entlädt, der Roboter, der zum Beispiel die Entgrataufgabe aus der Maschine nimmt, dass die Maschine früher frei ist, die Qualitätsinspektion, die schneller und professioneller wird. Und das ist ein Stück weit das. Wir haben uns sehr, sehr lange gerade im Werkzeugmaschinenmarkt sehr auf die Maschine und die Performance der Maschine im Inneren konzentriert. Und was wir jetzt wirklich sehen, ist, dass jetzt so langsam auch das direkte Umfeld der Maschine von den Maschinenbauern selber mitbeleuchtet wird und dort auch ausgerüstet wird. Und die wirklich voll integrierte Robotikzellen mit zusätzlichen Werkzeugaufbewahrung und dem allen mitbringen. Und das, glaube ich, das wird sich weiter fortsetzen, zumindest zeigen das die Vorzeichen. Zeitgleich, was wir mitbringen, ist natürlich das Thema KI. Das ist ein Thema, was für uns in der Robotik natürlich ganz groß ist. Die Robotik ist einer der wenigen Möglichkeiten, dass die KI, die ja eigentlich ein 100% digitales Tool ist, auch in der reellen Welt wirksam werden kann. Und die am Ende auch wirklich dafür sorgen kann, dass Robotik einfacher wird. Wir haben hier uns auch tatsächlich mit Nvidia und Google zusammengetan, unsere Kollegen in Japan, in der gemeinsamen Entwicklung. Das fängt an von einer Offline-Programmierung bis hin zu einem Selbsttraining vom Roboter, bis hin aber auch, dass der Roboter durch ein Kamerabild ganz einfach erkennt, was er zu tun hat, ohne dass ich ihm jeden einzelnen Schritt sagen muss, sondern er versteht, was ist die Aufgabe, wie muss ich die ausführen und das erstmal im digitalen Raum sich sozusagen anlernt, prüft, ob es wirklich funktioniert, fährt er wirklich nirgendwo gegen und erst dann auch in der physischen Welt wirksam werden lässt.
Das heißt, dieses Bild, dass Industrieroboter vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt werden, das hat sich so ein bisschen überholt und verändert, höre ich raus. Ja. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, warum die Robotik derzeit so einen Bedeutungszuwachs auch bei anderen Branchen hat?
Ja, also wir sehen natürlich vor allen Dingen erstmal die gesellschaftliche Herausforderung. Fachkräftemangel, auch wenn er jetzt gerade nicht mehr so in aller Munde ist, weil natürlich gerade im Automobil viele Stellen abgebaut werden, so gibt es in anderen Branchen den immer noch. Gucken wir gerade in den E-Commerce, in die Logistik, wo gerade ganz viel automatisiert wird. Da haben wir aber einfach auch in den letzten 10 Jahren enorme Technologiesprünge gemacht. Das heißt, beim Automobil war der große Vorteil, wir haben in ganz großen Stückzahlen immer absolut das Gleiche gemacht. In der Logistik sieht das etwas anders aus. Jedes Paket von einem großen E-Commerce-Hersteller sieht ein bisschen anders aus, ist ein bisschen anders verpackt. Jede Retoure kommt anders zurück. Und das heißt, hier brauche ich weitere Tools, Sensoriken, Bilderkennung, Software, die das versteht, wo wir enorme Sprünge gemacht haben, die das möglich machen. Zum anderen ist es aber natürlich auch, dass alle die deutschen Unternehmen ein Stück weit in einem globalen Markt anbieten müssen. Und wir gucken wir gerade nach Asien, wo die Roboterdichte einfach nochmal 2 Stufen höher ist, als wir sie haben. Und aber gleichzeitig die Qualität eben auch nicht mehr so ist, dass man sagen kann, oh, das ist alles Schrott, was aus China kommt. Da sind wir lange drüber hinweg, sondern mittlerweile können die auch gute Sachen bauen. Und da müssen wir uns einfach auch bewusst werden, wenn man wirklich effizient fertigen möchte und in einem globalen Preiskampf mitspielen möchte, dann führt an Automation kein Weg vorbei. Wir sehen aber auch noch einen dritten Faktor, und das ist im Grunde die Generation, die jetzt nachrutscht, die jetzt, ich sag mal, noch schwerer ist, dafür zu begeistern, einen ganzen Tag an einem Band zu stehen und Sachen von A nach B zu bewegen. Einfach weil natürlich durch den Fachkräftemangel oder eben auch durch die schrumpfende Gesellschaft der jungen Leute da einfach nicht mehr genug Leute nachkommen, die einfach so belastbar sind und den ganzen Tag irgendwie repetitive Arbeit machen können. Ja, und diese Gemengenlage sorgt dafür, dass jetzt eben auch viele andere Branchen so ein Stück weit gucken, okay, wie kann es denn funktionieren? Und da sehen wir wirklich im großen Teil den Bereich Handel und E-Commerce und Logistik, der da wirklich groß ist. Wir sehen aber natürlich auch die Rüstung, die auch wenn man da jetzt nicht so super gerne drüber spricht, generell natürlich, aber die jetzt natürlich auch in Stückzahlen kommt in den Notwendigkeiten, wo es eben nicht mehr funktioniert, dass man es per Hand zusammenschraubt, sondern wo man automatisieren muss. Und wir sehen es aber auch in Elektronik und Elektronikfertigung, wo ja lange Jahre im Grunde die gesamte Elektronikfertigung nach China abgewandert ist. Aber jetzt in den geopolitischen Überlegungen auch immer mehr so ein Stück weit der Gedanke ist, nachher eigentlich brauchen wir auch in Europa oder in der westlichen Welt eigentlich Fertigungen, die Chips herstellen können, die Handys herstellen können, damit man eben nicht so unabhängig, so abhängig ist von den Lieferketten.
Was sind denn so 2, 3 Aufgaben, die Roboter heute in den Hallen, in der Produktion übernehmen, die vor wenigen Jahren noch kaum denkbar gewesen wären?
Ja, also das sind zum ganz großen Teil sind es die Aufgaben, wo der Mensch und der Roboter wirklich gemeinsam an Sachen arbeiten müssen, wo man eben durch zusätzliche Sicherheitssensoriken, durch taktile Features im Roboter, den Roboter sozusagen direkt mit dem Menschen zusammenarbeiten lassen kann. Und das sind die Aufgaben, wo sich die Anforderungen häufig ändern. Also noch vor 10 Jahren hat man einen Roboter hart programmiert und dann hat er genau das gemacht, wofür man ihn programmiert hat. Und das sehr zuverlässig und das sehr gut und das 365 Tage im Jahr, aber eben genau die Aufgabe. Mittlerweile sind wir aber eben auch so weit, dass man im Grunde dem Roboter ein neues Teil unter die Kamera halten kann. Er versteht einmal, okay, was ist das für ein Teil, wie greife ich das? Und dann fertigt oder bewegt er oder fügt er eben das Teil. Und das gibt ganz viel Flexibilität in die Fertigung. Und wo wir früher Roboter maßgeblich im Rohbau, in Schweißarbeiten und so gesehen haben, sehen wir ihn mehr und mehr in Montageprozessen, in Fügeprozessen, wo er fühlen muss, wie setze ich die Schraube in die Nut ein, bis es sozusagen eingefädelt ist. Und da sind im Grunde auch die Roboterzuwächse, die wir im Moment sehen, sind genau in solchen Prozessen.
Und wenn man jetzt an den Roboter denkt, welche Rolle spielt KI dann momentan?
Also in Forschung und Entwicklung und in dem, was theoretisch machbar ist, sind wir schon sehr, sehr weit, das muss man sagen. Das heißt, wir können schon heute im Grunde die KI-Roboterprogramme schreiben lassen. Wir können die KI verstehen lassen, was soll der Roboter tun und es dann umsetzen. Wir können den Roboter über einen Sprachchatbot bedienen lassen. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, in der Industrie angekommen ist das zum großen Teil noch nicht. Das liegt nicht nur daran, dass es technologisch schwierig ist, sondern natürlich auch daran, dass man dann Sicherheitskonzepte neu denken muss. Was ist, wenn jemand dem Roboter sagt, ey, lass uns mal Armdrücken machen als Beispiel, ja, und das geht natürlich, solche Sachen gehen natürlich nicht. Zeitgleich ist es aber auch so, dass schon jetzt wir sehen, dass, ich sag mal, kleinere KI Agenten, die ganz klar abgegrenzte Aufgaben haben, wie Bilderkennung, wie zum Beispiel aber auch, wenn ich einen Teil in die Werkzeugmaschine einlege und der Roboter nochmal hinten leicht rüttelt und einfach ein Stück weit per KI gelernt hat, wie weit darf es rütteln, dass es fest in dem Einsatz liegt und wie wenig darf es sich eben bewegen, damit das Teil zum Beispiel nicht rausfällt. Solche Sachen sehen wir schon im Einsatz und solche Sachen werden auch eingesetzt und die funktionieren auch gut oder auch die KI-Funktionen, die wir in unserer Steuerung haben, die zum Beispiel berechnet, wie sich eine Maschine, die kalt ist, anders verhält als eine Maschine, die warm gelaufen ist, weil natürlich etwas andere Spaltmaße, etwas andere Bewegungsgeschichten vom Motor solche Sachen eben lernt und kennt und darauf anpasst, sodass ich im Grunde ab der ersten Minute auch auf einer kalten Maschine hochgenaue Teile fertigen kann. Das sind immer so kleinere KI-Bausteine, die eingesetzt werden, die heute schon sehr gut funktioniert. So ein allumfassendes KI-System, was einmal so auf die Applikation guckt, die versteht und daraus den Roboter bedient, ist im Moment noch eher in Forschung und Entwicklung.
Mhm. Was anderes, was man momentan auch überall hört, ist natürlich die humanoide Robotik. An was arbeitet ihr da konkret und gibt es vielleicht auch da schon ein, zwei Anwendungsbeispiele?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass die humanoide Robotik und die Industrierobotik, auch wenn es beides erstmal Roboter sind, Felder sind, die vollkommen anders funktionieren und die auch vollkommen andere Ansprüche haben. Das heißt, wir haben jetzt als Fanuc erstmal nicht direkt einen humanoiden Roboter, den wir entwickeln oder sonstiges, weil es einfach einen anderen Anspruch an sich hat. Nichtsdestotrotz ist es aber auch klar, dass humanoide Roboter und Industrierobotik Hand in Hand gehen werden. Und was wir da erstmal sehen, ist, wir werden und bauen schon jetzt enorme Fertigungskapazitäten für den Bau von den humanoiden Robotern auf, die natürlich am Ende auch mit Industrierobotern gefertigt werden. Dann ist es natürlich auch so, mittelfristig gehen wir davon aus, dass humanoide Roboter und Industrieroboter die gleiche Sprache sprechen müssen, weil sie zum Teil miteinander, nebeneinander aneinander arbeiten werden. Hier ist es aber vielleicht auch nochmal so ein Stück weit die Vorstellung von humanoiden Robotern, dass die jetzt übermorgen die Fabriken übernehmen. Soweit sind wir da noch nicht. Das mein ganz persönlicher Guess ist, der erste humanoide Roboter, den man wirklich im Einsatz sehen wird, ist klassischerweise vielleicht in der Eisdiele, ja, wo ein ganz klar abgetrennter Arbeitsbereich ist, wo die Aufgabe sehr repetitiv ist, wo es klar ist, wo man trotzdem aber die Nähe zum Menschen braucht, wo man die Mobilität braucht. Das heißt, die humanoide Robotik wird einen ganz großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben und wird, da bin ich mir ganz sicher, einen ganz großen neuen Wirtschaftsfaktor aufmachen, der sich aber mit der Industrierobotik eher ergänzt, als gegeneinander arbeitet. Also die Aufgaben, wo die sich irgendwie wirklich in die Quere kommen, das wird ganz minimal sein.
Dann kommen wir nochmal zu einem Punkt, der schon Anwendung findet, und zwar die kollaborative Robotik. Wo seht ihr da denn die größten Potenziale in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter?
Genau, also erstmal muss man sagen, dass die wenigsten kollaborierenden Roboter, die nachher die verkauft werden, arbeiten nachher wirklich aktiv mit Menschen zusammen. Die Anlagen gibt es. Meistens ist der Gedankengang aber anders. Der häufig ist nämlich der erste Roboter, den Unternehmer kauft, ist ein kollaborierender Roboter. Weil der ist sicherer, der ist viel einfacher zu integrieren. Ich habe nicht das Problem, dass ich einen Zaun stellen muss. Jeder darf mal probieren, jeder darf mal anfassen, darf ihn programmieren. Die Hürden sind viel geringer, ihn anzufassen, und die Programmierung ist ein Stück weit einfacher. Zeitgleich sehen wir auch, dass überall da, wo es wenig Platz gibt, natürlich die kollaborierenden Roboter zum Einsatz kommen, weil ich brauche eben keine zusätzliche Sicherheitseinrichtung und ähnliche Geschichten. Was man generell sagen kann, ist, dass der kollaborative Roboter ganz klar den Zugang zur Robotik enorm vereinfacht hat. Ja, also dass wir einfach sehen, dass der klassische Industrieroboter in den seltensten Fällen man damit anfängt, sondern die meisten fangen damit an, machen den Einstieg in die Robotik. Der zweite, dritte, vierte Roboter ist dann häufig ein Standard-Industrieroboter, einfach weil man die etwas höheren Stück-Taktzeiten erreichen kann, weil man noch ein bisschen mehr Genauigkeit hat, weil sie natürlich auch am Ende in der gleichen Traglast ein Stück weit günstiger sind. Genau. Also hier muss man sagen, die kollaborierende Robotik macht, wenn wir das jetzt in der Breite gucken, eigentlich den Einstieg in die Robotik einfacher. Es gibt aber auch Applikationen, wo das natürlich absolut Sinn macht, wo wirklich der kollaborierende Roboter mit oder neben dem Menschen arbeitet, wo er dem Menschen die Arbeit abnimmt, die häufig auch die belastende Arbeit ist. Und da findet er auch seine wichtigen Anwenderfelder, ist aber erstaunlicherweise die kleinere Gruppe. Die größere Gruppe ist, ich will mit Robotik anfangen und fange mit einem kollaborativen Roboter an.
Genau, zu dem Einstieg habe ich auch noch eine Frage. Also wir haben ja sehr viele mittelständische Unternehmen auch in der Industrie. Wenn ein Mittelständler jetzt sagt, wir wollen jetzt auch uns mit Robotik befassen oder Robotik bei uns integrieren, welche Fragen sollte sich so ein Unternehmen denn zuerst stellen?
Genau, also ich glaube, wichtig ist, was man immer erst vom Prozess kommt. Also man sollte sich immer erst angucken, wo ist denn mein Painpoint? Also nicht, ich brauche jetzt einen Roboter und welchen Roboter brauche ich, sondern wo in meiner Produktionskette habe ich den größten Schmerz? Oder wo in meiner Produktionskette glaube ich, dass ich noch am meisten rausholen kann? Und sich diesen Produktionsschritt angucken und da verstehen, okay, wie kann das automatisierbar sein? Ja? Und dann können wir am Ende oder die Branche der Industrierobotik im Grunde nur sagen, kommt frühzeitig, geht frühzeitig mit uns ins Gespräch. Wir sind alle so aufgelegt, dass wir natürlich den Weg zum ersten Roboter eng begleiten. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, wenn ein Mittelständler sagt, hey, das interessiert mich jetzt mal, ich möchte oder ich sehe die Notwendigkeit zu automatisieren, dann bieten wir an, wir laufen mit euch durch die Fertigung, wir identifizieren zusammen Potenziale, zeigen, was wäre machbar, und dann kann der Unternehmer sich dezidiert aussuchen, okay, das will ich probieren, hier setze ich an, das kann mir was bringen. Genau, aber wichtig ist erstmal, glaube ich, der erste Schritt, nicht automatisieren um des Automatisierungswillen, sondern um des Effizienzwillen an ganz strategisch ausgewählten Punkten, die man identifiziert, an welchen Orten braucht man denn Hilfe. Und klassischerweise kann man da eben sagen, überall da, wo Sachen relativ stumpf bewegt werden müssen, überall da, wo Sachen gefügt werden müssen, in etwas rein gepresst, gedrückt, bearbeitet werden müssen, da sind natürlich Industrieroboter prädestiniert.
Ist ja genauso wie bei der KI, wo man auch sagt, dass KI nicht um der KI willen eingeführt werden soll, sondern um bei bestimmten Prozessen, wo es Sinn macht, zu helfen oder Verbesserungen hervorzuführen. Ja.
Genau, also ich glaube, das ist ein sehr guter Vergleich, weil ich glaube, auch ganz viele Unternehmen haben nämlich auch da falsch rum angefangen und gesagt, komm, wir kaufen jetzt erstmal alle möglichen KI-Lösungen und dann setzen wir KI ein und das funktioniert und das wird alles super und wir können ganz viel Effizienz einsparen. Aber ich glaube, es funktioniert genau andersrum. Es funktioniert genau da, wo man sagt, okay, wo sind die Prozesse bei mir im Unternehmen, wo die Leute extrem viel Arbeit in Sachen stecken, die immer wieder das Gleiche sind. Und da ist die KI-Lösung genau die richtige, weil das kann die super abnehmen.
Ja, auf alle Fälle. Dann erstmal vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wir haben gesehen, Automatisierung und Digitalisierung ist in der Branche schon angekommen. Es gibt aber natürlich je nach Unternehmensgröße, je nach Branche auch noch viele Punkte, die verbessert werden können, was ja auch gut ist, weil es ja immer weiter vorangeht. Und ein wichtiger Punkt ist die Robotik, die nicht mehr nur eine klassische Automobiltechnologie ist, sondern eben in den unterschiedlichsten Branchen zu einer Lösung geworden ist und die Unternehmen, egal welche Unternehmensgröße sie haben, helfen kann und in Zukunft auch noch mehr helfen wird, denke ich. Genau. Dann habe ich am Schluss jetzt auch noch eine Robotikfrage für dich. Und zwar, Welche Fähigkeit wünschst du dir denn von einem Roboter, dass der noch lernt, um dich persönlich bei der Arbeit zu unterstützen?
Das ist eine gute Frage. Also ehrlicherweise, die erste Antwort, die man häufig kriegt, wenn man sagt, man arbeitet in der Robotik, ist, oh, wann ist er denn so weit, dass er die Spülmaschine ausräumen kann? was er natürlich als Theorie kann, aber man müsste ihn erstmal irgendwie dahin bringen und er müsste das verstehen. Ich glaube, heutzutage die Roboter haben im Werkzeugkasten ist das meiste vorhanden. Ich glaube, was es im Moment noch davon abhält, dass es dass man jetzt sagen würde, ey, da ich schaffe mir privaten Roboter an und lass den meine Wäsche machen, ist im Grunde das übergeordnete Verständnis, was zu tun ist. Und das könnte die KI irgendwann lösen, dass irgendwann meine Kamera im Wäschekeller aufhängt und die sagt, alles klar, so muss die Wäsche wegsortiert werden und dann stelle ich den Roboter in die Mitte und der sortiert mir die Wäsche weg und ein und wäscht mir das richtig durch. Das ist im Moment vielleicht noch so die Schritte, an denen es fehlt. Das wäre schön, wenn es irgendwann kommt.
Da sprechen wir dann vielleicht in ein paar Jahren drüber in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin auf alle Fälle schon mal vielen Dank, dass du heute Gast warst bei Industry Insights und uns so viele Einblicke gegeben hast. Und man sieht sich dann auf einer der nächsten Messen.
So ist es. Vielen lieben Dank.
Dankeschön. Tschüss. Wer mehr zu den Themen des Podcasts wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Website produktion.de. Ich freue mich schon auf die neuen Folgen in diesem Jahr. Abonnieren Sie den Podcast und wenn Sie uns bei Spotify hören, aktivieren Sie die Glocke, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Bis dahin, Ihre Anja Ringel.